Ja, ich habe heute das Privileg, predigen zu dürfen hier in der Church und ich freue mich da immer, das ist richtig schön, wobei ich es nicht leicht habe mit unseren Pastoren, die so gut vorlegen und ich habe den ganzen gestrigen Tag damit verbracht, damit zu kämpfen, über was ich predige. Ich saß davor und ich wusste, hey, mir lag da was auf dem Herzen. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Weil als wir die Church gegründet haben, haben wir die Bücher der Bibel aufgeteilt und Sarah hat gesagt, ich nehme das Alte Testament. Und Graziano und ich haben gesagt, gut, wir nehmen das Neue Testament. Also, und jetzt, ich traue mich heute ins Alte Testament einzusteigen. Sarah, wenn es schief geht, wird sie nächste Woche predigen, okay? Dann daran erkennt ihr das. Und zwar, mir liegt es auf dem Herzen heute, tatsächlich uns mit hineinzunehmen in die Geschichte von Nehemia. Und ich möchte mich inspirieren lassen, auch von Sarah. Sie kann das viel besser, biblische Inhalte so richtig so mitzunehmen. Also unser Beamer-Team hat schon Bibelstellen eingetippert und so. Mal schauen, wo wir landen. Wir landen auf jeden Fall circa im Jahr 445 vor Christus. Nehemia, er lebt in Susa, das ist die alte Hauptstadt des Persischen Reiches. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Da seht ihr Susa und dann links auch Jerusalem, so als Orientierung. Laut Google Maps sind es 1555 Kilometer per Fuß. Das sind ungefähr 30 bis 40 Tagesmärsche, je nachdem, wie schnell du läufst. Und man sieht auch schön dieses Ausmaß des Persischen Reiches, wie groß es war. Das war ein Weltreich zu dieser Zeit, ein mächtiges, einflussreiches Königreich. Und Nehemia, er gehörte zu den Juden, die im Exil lebten und als Sklaven verschleppt wurden, und hatte als Mundschenk des Königs eigentlich eine hervorragende, eine besondere Position erlangt. Und es ging ihm vermutlich sehr gut. Also das war schon was Besonderes, in so einer Stellung so nahe am König zu sein. Und man sieht auch die Distanz. Also dort, das war das Zentrum der Welt, in dem er sich befand. Und da war die Heimat war weit, weit weg. Aber trotzdem passiert etwas Besonderes. Es gab einen Austausch, es gab Menschen, die zurückkehrten oder dort waren in Jerusalem, in Judäa oder in Juda und wieder zurückgekommen sind. Und in Nehemia lesen wir im ersten Kapitel von so einer Begegnung. Ich lese es einfach mal vor. Das war im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenz Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren. Es wurden nicht alle mitgenommen, sondern nur ein Teil ist zurückgeblieben in Juda. Und ich erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Und jetzt kommt die Antwort. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Nehemia ist bewegt von dem Bericht seiner Landsleute, obwohl er eigentlich mitten im Machtzentrum dieser Zeit wohnt und lebt und er hat wahrscheinlich alles, was er braucht. Vielleicht nicht so die Freiheit, aber es ging ihm gut dort. Und plötzlich kommt in seinen Alltag hinein so ein Bericht und wahrscheinlich haben vor ihm hunderte Leute schon solche Berichte gehört. Aber dieser Bericht in diesem Moment bei Nehemia, er packt sein Herz. Er verändert alles in seinem Leben. Und als er diesen Bericht hört, ist sein Herz so richtig zerbrochen. Und sein Herz schmerzt nicht, weil es ihm schlecht geht, sondern es schmerzt für Gottes Sache. Er sieht das Leiden des Volkes, die Zustände von dieser Stadt Jerusalem, die zerstört ist, die Tore sind verbrannt. Es ist alles im Chaos und dieses Leid, es trifft sein Herz, weil er weiß, das ist das Volk Gottes. Und wie kann es sein, dass es so leidet? Und vielleicht waren viele andere abgestumpft, so über die Sie leben weit entfernt von der Heimat. Man hört so Berichte, da läuft's nicht gut. Das war ja keine Breaking News, dass Jerusalem abgebrannt ist, okay? Das war klar. Aber er fragt nachher, hey, wie geht's ihm denn wirklich so? Und dann kommt dieser Bericht und es zerbricht sein Herz. Und viele Menschen waren abgestumpft, haben sich damit arrangiert. Wir leben eben hier, hier geht's uns gut und dort, das sind eben die anderen, die Brüder, die irgendwo sind. Aber nicht so bei Nehemia. In dem Moment packt es sein Herz und er fängt an zu weinen, wirklich tagelang für die Sache Gottes. Und ich glaube, dass dieses Wort heute in unser Leben reinsprechen möchte, weil Gott liebt es, unser Herz zu bewegen. Gott liebt es, unser Herz zu bewegen. Gott liebt es, wenn unser Herz für seine Sache brennt. Und ich frage dich, hey, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt unser Herz? Wofür sind wir bereit, Schmerzen zu empfinden? Und es ist eine Sache, wenn wir für uns selber beten, okay? Wenn wir für unsere eigenen Anliegen beten und da ist nichts Falsches dran. Ich liebe diesen Pray-Moment in unserer Kirche, in unserem Gottesdienst, in unserem Ablauf, wenn wir sagen, wir beten jetzt für mich, für dich. Aber es ist ein Unterschied, wenn du für deine eigenen Bedürfnisse betest oder, und es ist viel, viel stärker, wenn wir anfangen, für die Sache Gottes zu beten. Und das ist mein erster Punkt. Mein erster Punkt heißt, komm raus aus der Ich-Schleife. Aus der Schleife, wo du nur nach dir schaust. Und es ist ja immer so die Frage in der Church, hey, wie werde ich ein reifer Christ? Was macht ein reifer Christ aus? Wir wollen ja, Paulus sagt, wir sollen keine Babys bleiben, sondern wir sollen unseren Glauben entwickeln, Jesus ähnlicher werden. Aber auch die Bibel spricht von einer Reife. Reife Christen tragen die Lasten von anderen Menschen. Reife Christen sind bereit, Lasten von anderen Menschen zu tragen. Vielleicht nicht unbedingt, weil sie so mega stark sind und weil sie so viel besser sind als andere und weil Gott sie so stark, nein, sondern reife Christen, sie haben den Herzschlag Gottes erfasst. Ihr Herz brennt dafür, wofür Gottes Herz brennt. Und ich möchte dich herausfordern, hey Church, hey du, wo auch immer du bist, hey Heiko, da wo du stehst, hey, bist du noch bereit, dass dein Herz berührt werden darf von dem, was Gott auf dem Herzen liegt? Oder bin ich vielleicht schon so abgebrüht, so abgestumpft? Ja gut, da gibt's die Brüder in Jerusalem, denen geht's schlecht. Hey, wir haben neuen Wein bekommen für den König. Hey, ein guter Jahrgang. Hey, wunderbar, edles Tröpfchen. Oh, ich freue mich schon aufs nächste Weinfest, was passiert. Damit das Leben von Nehemia war ausgefüllt. Der hatte seinen Job, der hatte sein Umfeld, der hatte seine Verantwortung, seinen Einfluss und alles war da. Aber plötzlich, und da war nichts schlecht daran, okay? Hier steht nicht, ja, Nehemia lebte nicht in dem Willen Gottes. Nein, aber in dem Moment passiert etwas und Nehemia lässt es zu. Ich weiß nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war oder ob es einfach so passiert ist, dass Gott hineinkommt und er spürt, hey, hier ist eine Not, an der bin ich nicht bereit vorbeizugehen, sondern das ergreift mein Herz. Und ich glaube, Gott wünscht sich, dass unser Herz weich genug ist, seinen Herzschlag aufzunehmen und dass wir uns hier einfach von Gottes Sache brennen lassen. Wenn wir Gott erlauben, unser Herz zu bewegen, ist Unmögliches möglich. Hör ich ein Amen dazu? Wenn wir Gott erlauben, unser Herz zu bewegen, ist Unmögliches möglich. Und ich möchte dich herausfordern, hey, lass uns doch anfangen zu schauen, Mensch, wo ist Gottes Herzschlag? Was möchte Gott tun? Ich hatte mit Pastor Graziano, wir hatten so eine Diskussion, was dürfen wir denn machen, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, okay? Letzte Woche sind wir hergekommen und dann hing überall an den Türen, hey, ihr seid so laut als Church, das stört uns als Nachbarn und so weiter. Und das ist unfair, weil wir dachten, hey, was machen wir schon, wir sind hier und so weiter. Und wir haben diskutiert, wie dürfen wir jetzt beten? Dürfen wir sie unter das Feuer Gottes stellen oder müssen wir sie segnen? Und ich sage jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, okay? Aber hey, weißt du was? Ich glaube, dass Gott uns manche Umstände auch gibt und dass unsere Entscheidung ist, wie gehen wir damit um und sind wir bereit, dass unser Herz darüber zerbrochen wird. Dass wir mutig aufstehen und dass wir einfach uns für Gottes Sache einsetzen. Ich habe so gedacht, hey, wie genial wäre das, wenn wir für unsere Nachbarn beten, wie genial wäre das, wenn Gott ihnen begegnet. Samstagnacht. Und sie haben eine Begegnung mit Gott. Und sie wissen gar nicht, was passiert. Und plötzlich sitzen sie Sonntagmorgen hier. Nicht, weil wir so laut sind, nicht, weil wir stören, sondern weil Gott ihnen begegnet. Weil Gott eingreift. Hey, wenn wir bereit sind, unseren Herzschlag mit Gottes Herzschlag synchron zu machen, unser Herz brechen zu lassen für das, wo Gottes Herz schmerzt, dann sind unmögliche Dinge möglich. Hey, ich will gern dafür beten, dass sowas passiert. Hey, dass hier um uns herum schlaflose Nächte. Wie genial wäre das, wenn einfach Gottes Hand so durch die Reihen geht. Unterschätze niemals Gottes Möglichkeit und die Kraft des Gebetes. Nehemia, was macht er? Er fängt an zu beten. Wir lesen zusammen. Ich bete, ach Herr, Vers 5. Du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Und jetzt springen wir einfach mal in Vers 8. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Und das ist, was passiert war. Die wurden zerstreut. Das Volk hat Schaden gelitten, weil sie untreu waren. Aber, Vers 9, wenn ihr aber zu mir zurückhört, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt habe und zum Wohlsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du, Herr, gesagt. Nehemia erinnert Gott an seine eigenen Zusagen. Erinnere dich, Herr, du hast gesagt, du wirst uns, wenn wir treu sind, wirst du uns zurückholen. Und dann geht's weiter, Vers 10. Sie sind ja trotz allem Versagen, trotz allem, was passiert ist, deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Das ist noch die Erklärung. Und so heißt auch der Titel meiner Predigt. Lass mich doch. Ach Herr, komm, sagen wir es zusammen. Ach Herr, lass mich doch. Lass mich doch. Lass mich doch heute Erfolg haben. Weißt du, das beeindruckt mich. Nehemia, nicht nur ist sein Herz darüber zerbrochen, was Gottes Herz zerbricht, weil Gott war zerbrochen davon. Nicht nur von den Mauern, die kaputt waren, sondern am Volk, was sich entfernt hat. Ein Volk, was untreu war. Ein Volk, was distanziert war, was sie nicht gesucht hat. Gott war zerbrochen darüber. Und es hat ihn berührt, dass Nehemia hier einfach sich zum Sprecher macht. Hey, weißt du was? Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihr Herz bewegen zu lassen und für seine Sache aufzustehen und ein mutiges Gebet zu sprechen. Hey Church, ich lade dich ein, lass uns doch mutig beten. Herr, lass mich doch. Ich weiß nicht, was deine Not ist, die dir Gott vielleicht aufs Herz legt. Ja, und du darfst es auch für deine persönlichen Umstände beten, okay? Das ist, hey, natürlich dürfen wir kommen, Herr, lass mich doch in meiner Familie einfach, dass Frieden einkehrt. In meinen Umständen, in meiner persönlichen, die Gebetsanliegen, Süchte, die ich habe, Herr, lass mich doch durchhalten. Das ist in Ordnung. Du darfst es so beten und Gott ist treu. Er ist gnädig und barmherzig und er wird dir helfen. Aber ich fordere dich heraus, Church, lass uns doch aufstehen und mutig beten, Herr, lass mich doch Erfolg haben. Denn heute werde ich. Wie genial ist das? Komm raus aus der Ich-Schleife und dann trau dich zu beten. Lass mich doch. Lass mich doch. Wo ist die Situation, wo Gott dich gebrauchen möchte? Wo bist du vielleicht die Antwort? In dieser Situation, Nehemia war die Antwort für diese Not. Er hatte die Möglichkeit, beim König vorzusprechen. Er hatte die Chance, irgendwie vielleicht den Hebel zu verändern. Und wir lesen gleich, wie es weitergegangen ist, aber ich möchte dich herausfordern. Hey, weißt du was? Ich glaube, dass Gott dir Umstände in die Hand legt, die keine Hindernisse sind, keine Stolpersteine, sondern Herausforderungen, wo du aufstehst und sagst, hey Gott, lass mich doch, wirke du. Ich glaube, es ist Zeit dafür, dass wir diese Einstellung haben, anstelle von, wie es auch in der Church passieren kann, ich muss halt irgendwie da durchkommen. Kennt ihr das? ich muss halt. Ich bin halt ein Opfer. Ich habe ihn halt irgendwie, ich bin bestraft mit meinem eigenen Leben oder was auch immer. Stattdessen lade ich dich ein, zu Glauben zu haben, vor Gott zu kommen, zu sagen, lass mich doch. Und Nehemia, er macht das intelligent. Er erinnert Gott an seine eigenen Zusagen. Darf er das? Ja, er darf das. Und wie gut ist es, wenn wir Gottes Zusagen kennen. Ey, was für eine Waffe ist das in seiner Hand? Er wusste genau, was Gott gesagt hatte. Er wusste genau, was die Verheißung für diese Situation war. Und hey, weißt du was? Ich möchte es vielleicht, wenn wir es auf, nicht nur auf unser Leben, wenn wir auf uns als Church das beziehen. Hey, wir wissen doch, was Gott mit uns vorhat. Wir wissen, was Gott uns verheißen hat. Und wie gut tut es, wenn wir gemeinsam beten, Gott, lass uns doch Erfolg haben. Lass uns Glauben haben. Wir glauben an eine Kirche, die diese Stadt erreicht, die einen Unterschied macht, wo Menschen ein Zuhause aus allen Nationen, Menschen ein Zuhause finden. Hey, weißt du was, wo der Raum nicht ausreicht, wo du selber ein Vater wirst für viele andere, vielleicht eine Mama wirst für viele andere, die einfach, wo du was weitergeben kannst, wo du sie in die Church einladen kannst, wo sie sich bekehren, wo sie getauft werden, wo du einen Unterschied machst im Leben von anderen Menschen. Zumindest erlaubt mir diese Church-Dimension. Aber darüber hinaus, vielleicht gibt es Momente, wo Gott dich gebrauchen möchte, wo Gott dir die Autorität gibt und sagt, hey, so wie bei Alex, als wir es gehört haben, hey, du machst einen Unterschied. Seit Jahren, wo einfach von vielen Schülern kannst du einfach ein Sprachrohr Gottes sein. Und sie haben die Gelegenheit, eine echte Entscheidung für Jesus zu treffen. Gott, lass mich doch. Ich weiß nur, wie du gebetet hast. Lass mich doch die Erlaubnis kriegen, Religionsunterricht zu führen. Lass mich doch. Und Gott erhörte dein Gebet. Hey, weißt du was? Ich glaube, das ist so, wir verpassen die besten Momente, weil wir nicht unser Herz weich genug ist, dass es aus dieser eigenen egoistischen Schleife rauskommt. Und dann ist es nicht mutig genug, dass wir uns trauen zu beten, lass mich doch. Wie geht's bei Nehemia weiter? Nehemia, er ist der Mundschenk. Was passiert? Er hat dem König den neuesten Wein zu präsentieren. Und der König, er merkt, dass was nicht stimmt. Der König sagte zu mir, Vers 2, Kapitel 2, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Nehemia konnte es nicht unterdrücken. Es war sichtbar, es war in seinem Gesicht anzusehen. Das heißt nur, der Schreck fuhr mir in die Glieder. Das war nicht angebracht für einen Diener, der hatte immer zu lächeln. Das war ihm nicht erlaubt, seine Gefühle vor dem König Ausdruck zu erleihen oder irgendwie da sich persönlich darzubieten. Aber er hat sich getraut, das irgendwie auch durchblicken zu lassen. Und er nimmt allen Mut zusammen und sagt, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet. Ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Nehemia, er nimmt all seinen Mut zusammen und er bringt es einfach vor den weltlichen Herrscher, dem er gedient hat. Und er kriegt eine offene Tür. Und mein Punkt hier ist, Nehemia hatte einen Plan. Die Frage war, was ist die Bitte? Und manchmal sind wir so im Gebet vertieft, wir denken, ach, das müssen wir vor Gott bringen, aber wir glauben selber nicht daran, dass Gott uns jemals die Tür aufmacht. Weißt du was? Ich möchte dich herausfordern, glaub daran, wenn du betest, dass Gott dir die Chance gibt und fang an, die Vorbereitung zu machen. Und vielleicht passiert nichts, weil du nicht bereit bist, die vorbereitenden Schritte zu tun. Und was hat Nehemia? Hat den ganzen Plan gemacht. Der König fragt, wie lange wird es dauern? Er sagt, okay, ich brauche so und so viele Tage Urlaub. Urlaubsplan ist schon vorbereitet, Formular ausgefüllt. So und so viele Wochen werde ich dafür zu tun haben. Und dann zweitens, lieber König, ich brauche Reisepapiere, Visum, dass ich schön überall durchkomme mit meinem Gefolge und damit ich in dieses Land diese Reise antreten kann. Und außerdem brauche ich Holz, damit ich die Mauer aufbauen kann, dass ich die ganzen Unterkünfte und alle Tore einsetzen kann. Nehemia wusste ganz genau, was der Preis ist für den Auftrag, für die Leidenschaft, die er im Herz hatte. Manchmal möchte Gott etwas mit dir tun, aber wir nehmen es nicht ernst. Wir trauen uns nicht, wirklich Schritt zu gehen. Wir bleiben nur im Gebet und tun nicht die Hausaufgaben. Deswegen, hey, trau dich zu mutig zu beten und sei bereit, Hausaufgaben zu machen und dich vorzubereiten. Mach es konkret. Und dann geht es weiter, die Geschichte. Wir können, also es ist wirklich spannend zu lesen in den Connect Groups einfach. Das kann ich nur empfehlen. Nehemia legt los und mit ihm ein ganzes Volk. Die ganzen Bewohner dort. Und es ist spannend, er kommt in diese Stadt rein, keiner weiß, was er vorhat. Er untersucht die Mauer in der Nacht und guckt, wo sind die Lücken, wie sieht es aus. Und er fängt an, dieses Werk einfach Menschen in Bewegung zu bringen. Und dann heißt es weiter, in Kapitel 3 wird dann beschrieben, da kommt eine Liste, wo Nehemia einfach erzählt, wer alles mitbaut. Und diese Geschichte, also wir heute in Heidelberg werden wir Fortsetzung machen, das ist richtig krass, was da noch passiert, da steckt so viel drin. Aber ich möchte an der Stelle anhalten, Nehemia, er liest einfach vor und er hält schriftlich fest bis heute, wer alles mitgebaut hat. Und er fängt an, der Hohepriester Eliashib und die anderen Priester, sie bauten das Schafstor wieder auf. Die Männer von Jericho, die kannten sich mit Mauern aus. Sie hatten die nächsten Teilstücke ausgebessert. Das Fischtor errichtet die Sippe Sena. Sie setzten Balken ein. Und den Wiederbau, der Aufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Mermod, der Sohn von Uriah und Enkel von Hakoz. Dann, und so geht's weiter. Daneben arbeitete Meschulam, der Sohn von Berchea und der Enkel von Meschulam, was auch immer. Es geht, das ganze Kapitel geht's durch. Und ich habe, als ich in der Vorbereitung habe ich so gedacht, okay, hey, das hört sich spannend an, mal gucken, warum schreibt er das alles auf? Und ich habe angefangen, so typisch wie man als Prediger, ne, bin ich so rein und dachte, okay, wie haben die das wohl gebaut? Was lesen wir darüber? Wie hat denn der gebaut? Und der Enkel vom irgendwas, wie hat der gebaut? Und wenn du da einsteigst, das ist toll, das ist wirklich beeindruckend, was man alles rauslesen kann. Und man stellt auch fest, weißt du was? Es gibt ganz schöne Unterschiede, wie die Leute mit dabei waren, mit ihrem Herzen, wie genau sie es gemacht haben, wie viel sie geleistet haben. Da gibt es Unterschiede. Manche haben auch nicht mitgemacht. Und ich habe es wirklich ausgearbeitet, aber irgendwie in der Vorbereitung hat Gott zu mir gesprochen, hey Heiko, leg das weg. Ich möchte nicht darüber reden, wie wir dieses Werk, was Gott uns gibt, vollbringen, sondern ich möchte dabei bleiben, wer alles dabei ist. Weißt du, die Frage ist, Nehemia, war das dein Auftrag, diese Mauer zu bauen? Oder war es dein Auftrag, Menschen zu ermutigen, die Mauer zu bauen? Und ich glaube, Nehemia hat mit angelegt, aber es war nicht sein Auftrag, jeden Stein in die Hand zu nehmen, sondern sein Auftrag war es, Menschen zu ermutigen. Hey, weißt du was? Hilf du auch mit. Hilf du auch mit. Du bist auch Teil dieser Mauer. Komm, auch du hier, das ist dein Bereich, den du in die Hand nehmen kannst. Elia hat es geschafft, Nehemia hat es geschafft, die Menschen zu ermutigen. Und das dann die ganzen Namen, wie genial ist das? Und ich bin heute Morgen mich in die Church reingekommen und mich hat so eine Liebe gepackt. Ich glaube, Nehemia, also ehrlich gesagt, dieses Kapitel 3 ist stinklangweilig, wenn man so liest. Einfach Namen über Namen und dann 1000 Jahre später, wen interessiert es? Aber Nehemia, ich glaube, er war verliebt in diese Menschen und er hat gesagt, wow, wie genial, ich muss das festhalten. Da waren diese Priester, die haben diesen Abschnitt gemacht. Und dann der Papa mit seiner ganzen Sippe, hey, die haben es gemacht. Und als ich heute Morgen so reingekommen bin, habe ich die Menschen hier gesehen und habe gesehen, hey, da vorne, hey, da sitzt, keine Ahnung, hier Ruben auf der Bühne. Ich weiß noch, wie du in die Church gekommen bist. Und heute bist du Papa und Ehemann und Bassist und was auch immer. Oder andere, Lisa, wie die Frau mit dem Laden, mit dem schönen Lächeln, die gekommen ist und sich hier bekehrt hat, die zu Jesus gefunden hat, die eine Taufe erlebt hat, die heute hier steht und erlebt, wie Gott sie geheilt hat. Wie genial ist das? Hier ist unser Salvo auf der Bühne. Wie genial ist das? Einfach so ein Lied aus dem Herzen Gottes und wir können davon profitieren, können es mitsingen. Salvo, Gott gebraucht dich einfach. Du bist ein Segen und ich liebe das einfach, das zu sehen, wie Gott Menschen gebraucht. Jeden Einzelnen hier. Und jetzt, ich könnte jetzt noch ganz viele aufzählen, ne? Einfach diese einzelnen Geschichten und zu sehen, was Gott da drin tut. Weißt du was? Vielleicht ist es heute gar nicht so wichtig, wie gut du gerade unterwegs bist. Ich möchte die Frage stellen, hey, wer ist alles mit dabei? Es ist viel wichtiger, wer ist alles mit dabei? Und ich bin diese Liste durchgegangen, weißt du was? Am Ende, da irgendwo zwischendrin, da ist dann der Shalom. Schallum, der Sohn von Lohesch, dem die zweite Hälfte des Bezirks Jerusalem unterstand. Und er besserte den nächsten Abschnitt aus. Man weiß gar nicht was, einfach der nächste Abschnitt hat er gemacht. Und seine Töchter halfen mit. Und da dachte ich, hey, das bin ich. Schallum, das bin ich, das will ich sein. Danke, Nehemia. Der Name stimmt nicht ganz. Leider gibt es kein Haiku in der Bibel. Aber weißt du was, da bin ich. Da stelle ich mich rein. Ich will Schallum sein. Und meine Töchter sollen, ich, egal welchen Abschnitt, ich mache einen Abschnitt, gib ihn mir. Ich will ihn tun, aber ich will, dass meine Töchter mit dabei sind. Und ich möchte dich fragen, hey, wo bist du? Wo stehst du? Wo ist dein Name? Bist du hier am Fischtor? Bist du der am Schafstor? Bist du der, der die Balken und Riegel einsetzt, der dran denkt, wir müssen Sicherheit machen? Bist du der, der Vollgas gibt, der noch einen Teil mehr macht, obwohl man dich im Stich lässt, aber du machst einfach noch eine Meile mehr und gehst voran, ziehst noch Leute mit? Wo ist dein Name? Ich möchte dich fragen, hey, wo ist dein Name in dieser Mauer, die wir alle gemeinsam bauen, im Werk Gottes? Hey, weißt du was? Ich habe mich entschieden, ich will Teil dieser Geschichte Gottes sein. Und ich froh, und ich will, dass meine Töchter, dass ich Schallum bin. Und meine Töchter, sie halfen mit. Und ich weiß nicht, für wen du Glaube hast. Vielleicht für deinen Ehemann. Vielleicht einfach nur, dass du schaffst, dass du deinen persönlichen Lauf vollendest. Und dass du sagen kannst, ich habe meinen Teil mit eingebracht. Aber weißt du, ich bin heute hier, um dir zu sagen, Gott möchte dein Herz erreichen. Er möchte dich herausrufen aus diesem Ich, Kreis, aus dieser Schleife, hör auf damit. Weißt du was? Vielleicht gibt's für deine Ich-Probleme gar keine Lösung. Vielleicht ist es einfach Teil von deinem Leben. Das ist okay, tut mir leid. Aber es wird Zeit aufzustehen und sagen, wo kann ich einen Unterschied machen? Wo ist mein Stück von der Mauer? Und ich das liebe ich an Kirche, dass wenn hier Menschen sitzen, die alle begriffen haben, hey, du bist kein Opfer, du bist kein Versager, du bist nicht einfach nur irgendwie, sondern wenn wir die Haltung haben, lass mich doch, Gott, lass mich doch. Lass mich doch ein Teil. Zeig mir, wo ist mein Platz? Wo sind die Steine? Wo ist die Lücke, die ich füllen darf? Und ich bin hier, um dir zu sagen, hey, come on, es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit aufzustehen und diesen Herzschlag Gottes dafür zu beten, dafür zu weinen, dafür zu fasten, dafür Glauben zu haben, mutig auszusprechen. Weißt du was? Ich glaube, dass diese Situation sich verändern wird. Ich glaube und ich fange an, dafür zu beten. Vielleicht bist du der Einzige. Das ist dein Abschnitt. Da ist niemand, links und rechts. Vielleicht sind längst schon Menschen da und du hast gar nicht kapiert. Hey, dein Mann steht nebendran oder deine Frau, die hat den gleichen Herzschlag. Ihr gehört zusammen an diese Stelle. Und es wird Zeit, dass ihr diese Mauer baut. Die Mauer im Reich Gottes. Die Mauer um deine Familie herum. Den Schutz, den Auftrag, die Last, die Gott dir gibt. All diese Menschen. Es fing damit an, dass Nehemia gesagt hat, lass mich doch, Gott. Hast du nicht eine Verheißung für mich? Ist das nicht eine Verheißung für mein Leben, für mein Volk? Weißt du was? Ich glaube, Gott hat so viele Verheißungen hier in der Church ausgesprochen. Vielleicht gibt es Zusagen, die Gott dir gegeben hat. Vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 5 Jahren, gestern, heute. Mach die Bibel auf. Sie ist voller Zusagen für unser Leben allgemein. Und auch für uns als Church. Wir haben Pastoren, die visionär uns einfach ein Ziel vorangehen. Aber ich freue mich und ich träume davon, von einer Kirche, die sich visionär dahinter stellt und sagt, weißt du was, Pastor Graziano, wir sind bereit. Lass uns doch. Wir haben Glaube, dass Gott, dass wir einen Unterschied machen in dieser Stadt, in jedem Ort, wo wir hingehen. Ist hier eine Church, die bereit ist, aufzustehen und zu sagen, lass mich doch? Komm, lass uns doch aufstehen. Lass uns doch einfach vor Gott kommen. Und wenn das stimmt, was ich gerade sage, wenn das stimmt, was ich predige, wenn das stimmt, was Nehemia erlebt hat, hey, dann ist doch Hoffnung für dich mit dabei, oder? Dann ist da auch ein Platz für mich, für mein Leben, für meine Fehler, für meine Schwächen, für meine alles. Hey, da ist ein Platz. Da ist ein Bereich an dieser Mauer. Und vielleicht hast du aufgehört zu glauben, dass du irgendwie einen Unterschied machen kannst. Und ich möchte heute das einfach zusprechen. Gott sagt dir, weißt du was? Mach deine Augen auf, direkt vor deinen Füßen. Da liegen die Steine. Da ist diese Lücke und ich habe dich gerufen, diese Lücke auszufüllen, einzutreten, deine Schulter stark zu machen und weit zu machen. Du nicht einfach zu resignieren und sagen, wie doof alles ist, sondern aufzustehen und sagen, ich werde für diese Lücke, werde ich jetzt beten. Für diese Lücke werde ich einen Plan machen. Für diese Lücke werde ich Glauben haben. Für diese Lücke werde ich mich auf den Weg machen, egal was es kostet. Aber ich halte daran fest. Ich werde Gottes Thron bestürmen. Ich werde Gott an seine Verheißung erinnern. Hey, weißt du was, Church? Das ist der Herzschlag Gottes. Gott hat alle Bitten von Nehemia beantwortet. Er hat ihm alles gegeben, was er gebeten hat. Und er hat diese Mauer, sie wurde aufgebaut. Weißt du was? Nur 52 Tage, dann war diese Mauer war aufgebaut. Ich weiß nicht, wie viele Jahre diese Mauer kaputt war. Aber innerhalb von 52 Tagen war diese Mauer wieder aufgebaut. Hey, weißt du was? Da ist Hoffnung drin. Es ist, was vielleicht lange unmöglich aussieht. Aber Gott sagt dir, weißt du was? Das ist mir ein leichtes, das zu tun. Ich warte nur darauf, dass du aufstehst und diese Lücke füllst. Komm, Church, lass uns doch einfach beten. Und ich kann es nur vorbeten. Ich kann nur mich da reinfügen, aber ich möchte nicht allein da stehen. Und ich lade dich ein, komm, lass uns doch an diese Mauer treten. Lass uns vor Gott treten und sagen, hey, wir sind bereit, diese Lücke auszufüllen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du so viel Gnade und Barmherzigkeit für uns hast. Herr, es tut so gut zu wissen, dass du wartest nur darauf, dass wir einfach deinen Herzschlag hören. Und du immer wieder neu tust du in unser Leben so klingen lassen. Dudum, dudum, dudum. Und Herr, ich bete, dass wir diesen Herzschlag, dass wir ihn aufnehmen, Jesus. Ich bete, dass du unsere Ohren aufmachst, dass wir einfach hören, was dich bewegt, Herr, dass du uns alle Ablenkung, alles, was uns zurückhält, Herr, ich bete, dass du es wegnimmst. Und Herr, dass wir als Church in Einheit aufstehen und da, wo du uns rufst, dass wir diesen Platz einnehmen, Jesus. Und Herr, wir beten gemeinsam um deinen Segen. Herr, wir beten, dass du uns Mut schenkst, mutig zu beten. Herr, ich bete, dass diese Schleife, wo wir uns um uns selber drehen, Herr, dass sie heute gebrochen wird in Jesu Namen. Und Herr, dass du unseren Kopf hebst, dass wir sehen, was dein Herz spricht, Jesus. Und Herr, ich bete, dass wir wach sind einfach und das erkennen können, Jesus. Und dass wir mutig sind, einfach hier zu beten und es auszurufen. Wir proklamieren, Jesus, Herr, diese Mauer soll gefüllt werden. Jede Lücke, Herr, jede Lücke soll gefüllt werden in Jesu Namen. Herr, in unseren persönlichen Bereich, in unser Familienleben, in unserer Arbeit, Herr, in unserer Church, Herr, ich bete, dass du Lücken füllst, Jesus. Und Herr, ich bete, dass heute Menschen einfach herausgerufen werden, aufzustehen. Herr, und dass du Mut schenkst einfach. Herr, dass du Kraft und Befähigung schenkst. Herr, dass du Pläne ins Leben rufst, in Jesu Namen. Herr, danke, dass du das wirkst. Danke, Heiliger Geist, dass du redest und dass du jetzt etwas freisetzt, Freisetzung schenkst, dass du Hände stärkst, Jesus. Herr, dass du Mut schenkst. Herr, dass Beter anfangen zu arbeiten und aktiv zu werden. Dass Stumme anfangen zu beten, Jesus. Herr, ich bete es in deinem Namen. Komm, Heiliger Geist, und wirke du. Herr, schenk uns den Mut, Herr, der angemessen ist für die Situation, in der wir stehen. In Jesu Namen, Herr. Amen.